Äußerlich herausgefordert, so lautet das Thema der ersten Einheit, die wir hier miteinander haben. Und ich lese zu Beginn einen Text aus dem 1. Königebuch, Kapitel 17, die Verse 1 bis 9. An diesem Sonntagmorgen habe ich noch keine Folien, aber die kommen wahrscheinlich ab heute Abend. Also zumindest so Bibeltextfolien. Aber wer jetzt eine Bibel dabei hat oder ein Handy und darauf eine Bibel ist. 1. Könige 17, die Verse 1 bis 9. Und es sprach Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead zu Ahab. So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Mach dich auf und geh nach Zarpath, das bei Sidon liegt, und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Äußerlich herausgefordert. Elia, dieser Name bedeutet: Mein Gott ist Jahwe. Mein Gott ist Jahwe. Und Jahwe war immer die Bezeichnung oder ist die Bezeichnung für den Bundesgott, für den Bundesgott Israels, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Drei Generationen. Der Martin sagte ja gerade: Es ist ja schön, wenn ihr nicht so viele Alte habt, dann habt ihr viele mehr Jüngere. Ja? Aber es ist immer gut, wenn man drei Generationen hat und am besten gleichwertig. Das ist gesund für eine Gemeinde, und so stellt sich Gott tatsächlich auch vor. Er ist Gott von drei Generationen, eines großen Volkes, der sich im Leben von Abraham gewaltig erwies. Ich erzähle jetzt nicht jede Geschichte aus dem Alten Testament, aber was mit Abraham war, das wisst ihr ja noch. Dass er so lange wartete auf einen Sohn, und dann kam dieser Sohn und er war 100-jährig, eigentlich unmöglich, aber das ist Jahwe, der Bundesgott, der sich erweist in der Geschichte Israels. Dann ist er der Gott Isaaks, auch bei dem hat er Gewaltiges getan, und auch bei Jakob hat er Gewaltiges getan. Elia heißt: Mein Gott ist Jahwe, mein Gott ist dieser Bundesgott, mein Gott ist dieser Gott, der sich in diesen Generationen, diesen drei Generationen als der Herrliche und als der Starke und als der Mächtige erwiesen hat. Und dieser Name, mein Gott ist Jahwe, ist auch Programm im Leben von Elia. Das kann man von dem Volk, in das er zu dieser Zeit hineingestellt ist und dem er zu verkünden hat, längst nicht mehr so behaupten. Wir schauen einmal in die Zeit rein, in der dieser Elia lebte, dass ihr auch schon einmal wisst, jetzt, da befinden wir uns, auch geistlich befinden wir uns dort, und auch für die Abende, dass man so ein bisschen einen Einblick hat. Man muss nur einen Text vorher lesen, 1. Könige 16, ab Vers 29, und da steht das dann eigentlich ganz schön geschrieben, wie die Zustände der damaligen Zeit, in der Elia lebte und wirkte, war. Da heißt es, ich lese mal ab Vers 29, Kapitel 16. Im 38. Jahr Asas, des Königs von Juda, wurde Ahab, der Sohn Omris, König über Juda, und regierte über Israel zu Samaria 22 Jahre. Und er tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Es war noch das Geringste, dass er wandelte in der Sünde Jerobeams, des Sohnes Nebats. Er nahm sogar Isabel, die Tochter Et-Baals, des Königs der Sidonier, zur Frau und ging hin und diente dem Baal und betete ihn an und richtete ihm einen Altar auf im Tempel Baals, dass er ihn zu Samaria baute und machte ein Bild, der Aschera, so dass Ahab mehr tat, den Herrn, den Gott Israels, zu erzürnen, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Das war schon echt ein Kerl, der Typ. Mein Gott ist Jahwe, da ist er hineingestellt, da soll er verkündigen und eigentlich steht er vor einer geistlichen Mauer. Er dringt gar nicht durch, weil dieser geistliche Führer, der König Israels, so ziemlich alles verkehrt macht und alles geistlich vor die Wand fährt, was nur so geht. Wir lesen hier, dass es das Geringste war, dass er in der Sünde Jerobeams lebte. Vielleicht ist euch diese Formulierung schon einmal aufgefallen, wenn man in den Königenbüchern nachliest, was ist die Sünde Jerobeams? Ja, Jerobeam war ein König und der machte Stierbilder oder Statuen und er stellte eins im Norden Israels auf und das andere in den Süden Israels, weit vor Ahabs Zeit. Und er sagte, das sind eure Götter Israels, das tat der Jerobeam. Und der Bibelleser erinnert sich vielleicht mit so einer goldenen Kuh, mit einem goldenen Kalb, das hatten wir doch schon mal, das gab es doch schon mal in der Wüste, richtig, die Wüstenwanderung, als Mose 40 Tage auf dem Berg war, dass das Volk dachte, wie sollen wir ohne den und was können wir machen? Und sie gerieten in Panik und sie sagten zu Aaron, mach uns ein goldenes Kalb. Und als das fertig war, sagte man genau das, das ist euer Gott. Und das wiederholt sich in der Geschichte, dass dieser Jerobeam zwei goldene Kälber baute. Israel ging jeweils dorthin, betete an. Und das ist die Sünde Jerobeams. Aber ich will jetzt nicht sagen, das geht ja noch. Das stimmt ja nicht, es geht ja nicht noch. Aber er tat noch etwas Schlimmeres, dieser Ahab. Er nahm eine Frau, Isabel. Sie war Heidin und zugleich war sie die Tochter Et-Baals. Et-Baal heißt, mein Gott ist Baal. Dieser Et-Baal war König von Sidon und Tyros, also einem Nachbarland von Israel. Israeliten sollten keine Beziehungen, keine Ehe schließen mit Leuten, die aus heidnischen Völkern waren. Das wusste Gott sehr genau und er wusste auch, warum er das tat. Er wusste, dieses Volk, das ist so empfänglich dafür, falsche und krumme Wege zu gehen und Kompromisse zu machen, dass ich denen das verbiete. Deswegen war das Gebot und das Gesetz, heiratet bitte innerhalb eurer Grenzen, innerhalb eures Volkes. Die meisten waren ungehorsam und auch dieser Ahab, er heiratete Isabel und sie brachte eben sämtliche Götter mit, die Sidon Tyros damals zu bieten hatten. Es gab da in der heidnischen Welt ein ganzes Götterpantheon, also ganz viele Götter, die hießen unter anderem, habe ich mir mal angeschaut, El, also das war der Vatergott, Mot, Yam hießen die, dann die Astarte, die haben wir auch im Alten Testament immer wieder, die Aschera, das war eben die Götterwelt der Heidenwelt. Und interessant, er diente dem Baal, heißt es hier, und Baal war ein Gott, der für etwas ganz Besonderes und ganz Spezielles zuständig war. Dieser Baal war nämlich der Wettergott. Und er war zuständig dafür, dass es regnet und dass etwas wächst und dass Fruchtbarkeit im Land entsteht, damit die Menschen leben konnten. So viel mal jetzt dazu zur Geschichte. Da befinden wir uns, was das Umfeld Elias anging. Und jetzt tritt Elia auf in diese Zeit der Gottlosigkeit, des Abfalls von dem eigentlichen Bundesgott, und er muss dem Ahab gegenübertreten und er muss ihm Folgendes sagen: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Das ist interessant. Wenn ihr der Vorrede etwas aufmerksam zugehört habt, Baal war der Wettergott. Die liefen ständig dahin und baten Baal, dass es regnet, dass es fruchtbar wird, dass er Wachstum und Gedeihen schenkt. Und jetzt steht dieser Elia auf und sagt, es wird nicht mehr regnen. Es wird nicht mehr regnen. Sprich, dem Gott, lieber Ahab, von dem du und auch das Volk alles erwarten, vor allem Regen, vor allem Wachstum und Gedeihen, er wird keine Chance haben gegen meinen Gott. Denn mein Gott ist Jahwe, mein Gott ist stärker. Und er macht das Wetter und er macht den Regen und er allein schenkt das Gedeihen. Das war eine Herausforderung. Mit diesem Spruch, den er gehorsam ausgeführt hat, hat Elia sich natürlich auch selber in Schwierigkeiten gebracht. Plötzlich war er mit herausgefordert, nicht nur Ahab und sein Hofstaat, nicht nur seine Priester, nicht nur das Volk, nein, er selber. Heute Morgen möchte ich zwei kurze Punkte nennen zum Thema äußerlich versorgt. Das ist ganz einfach heute Morgen. Erstens, Gott sieht sein Kind, und das zweite ist, Gott versorgt sein Kind. Dieser Elia ist mit allen Menschen in Israel herausgefordert und es ist natürlich jetzt die Frage, wenn das wirklich so passiert und es passiert ja, es regnet plötzlich nicht mehr, der Himmel ist zu. Wenn vom Segen im Alten Testament die Rede ist, dass Gott segnen möchte, dann ist ganz oft damit Regen gemeint. Also das, was wir manchmal zu viel haben, wo wir drüber maulen und meckern, weil es so nass ist und wir lieber Sonne hätten. Und so, das ist in dieser Region, in der Elia lebte, im Land Israel, lebensnotwendig. Und wenn im Maleachi-Buch zum Beispiel steht, bringt den ganzen Zehnten in mein Vorratshaus und prüft mich darin, ob ich nicht Segen herabschütte, die Fülle, dann meint er damit Regen. Nicht gibt mir 10 Euro, ihr kriegt 20, sondern ich werde euch die Himmelstore öffnen und ich werde euch das schenken und das Gutes tun, was ihr gerade am nötigsten braucht. Und das ist in dieser Zeit eben der Regen. Das ganze Land ist herausgefordert und auch Elia. Und vielleicht kamen ihm dann auch solche Fragen, ja, wer gibt uns jetzt dieses lebenswichtige Wasser? Die ersten 3 Tage haben die ja vielleicht noch gedacht, naja, ist nun mal trocken jetzt gerade, hat mal nicht geregnet. Aber irgendwann, als dann die Regenzeit so eigentlich beginnen sollte und es kommt nichts, machen die sich ja schon die Gedanken, wie ist das eigentlich? Aber mittendrin ist auch dieser Elia. Und ich stelle mir vor, wie in diesem Volk Existenzängste hochkommen und wie sie herausgefordert sind, plötzlich darüber nachzudenken, wo kriegen wir das Notwendigste her? dieses Lebenswichtigste. Und mittendrin ist auch dieser Elia. Als ich das hier so las, das liest sich ja alles so schnell weg, übrigens die ganze Geschichte von Elia klingt wie so ein Superhelden-Ding, außer die Sache in der Wüste. Da ist er mal kurz zusammengebrochen, aber er war ja immer mittendrin, er war ja immer Teil eines Prozesses, Teil eines ganzen Volkes, Teil einer ganzen Herausforderung, die ein Volk erlebt und durchmacht. Und da sage ich jetzt bestimmt nichts Neues, nur weil wir Christen sind, ist das ja nicht so, dass wir herausgenommen sind aus den Problemen, die diese Welt hat. So manch einer von euch hat vielleicht das Problem, dass er seine Arbeit verloren hat und kämpft ebenfalls mit Existenznot. Und ein anderer merkt, meine Rente reicht nicht zum Leben. Irgendwie komme ich nicht durch. Und ein anderer wird krank. Und Gott nimmt das nicht sofort weg, sondern er ist hineingestellt, er merkt, er ist hineingestellt in eine gefallene Welt, von der Christen, Nichtchristen, alle Menschen dieser Welt in irgendeiner Weise betroffen sind. Das sind Ängste. Martin hat das heute schon angesprochen. Nächste Woche ist ja die Wahl in Deutschland. Das ist eine komische Stimmung irgendwie. Da sind wir ja nicht, wir schweben ja nicht drüber. Ja? Und gebieten alles, dass die Balken bei der Prognose und so und letztendlich bei der Wahl richtig stehen, sondern wir stehen mit drin. Wir hadern, wir zittern und wir hoffen, dass gut wird, dass Gott gnädig ist mit uns. Andere machen das auch. Meine Nachbarin, die glaubt nicht an Gott, die macht das genauso. Ist genauso in einer Not drin oder in einer Frage oder in einer Herausforderung. Elia ist mittendrin. Jesus hat das einmal schön formuliert im Johannesevangelium Kapitel 16, Vers 33. Da sagt er, und das finde ich so schön realistisch, das mag ich, wenn wir nicht so abgehoben sind, sondern uns als mittendrin verstehen. Er sagt, in der Welt, da habt ihr Angst. Ich kenne viele, die würden hier mit Jesus sich dann hinsetzen, bei dem Halbsatz, und würden mit ihm diskutieren darüber. Jesus, wir sollen uns doch nicht fürchten. Können wir nicht alle Furcht in die Flucht schlagen? Jesus sagt das Ganze, in der Welt habt ihr Angst. Oder ein anderes Wort für Angst an dieser Stelle ist das Wort Bedrängnis. Ist vielleicht noch ein bisschen besser übersetzt. Und Angst kommt von Enge. Bedrängnis und Enge, das passt vielleicht ganz gut. Vielleicht hast du das ja auch in deiner Situation, dass du dich so in die Ecke gedrängt fühlst und es wird irgendwie eng und es schnürt sich irgendwie was zusammen und du wirst richtig bedrängt davon, das will gar nicht mehr weg. Und Jesus nimmt das nicht einfach weg und sagt, ihr Christen, ihr habt in der Welt keine Angst. Doch, doch, das gehört dazu zum Leben. Und dann geht es ja weiter. Jesus sagt, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das Wort überwunden heißt besiegt. Ich habe gewonnen, jetzt schon, gegen alle Probleme, gegen alle Sorgen, gegen alle Herausforderungen. Ich habe schon gewonnen. Ihr steht noch da drin, aber ich strecke euch immer wieder meine Hand hin, meine Hand des Sieges. Ich helfe euch. Ihr seid nicht alleine da drin. Auch wenn ihr mal da durch müsst, ich bin bei euch. Und dieses Ich bin bei euch, was Jesus auch heute Morgen dir zusprechen möchte, in deiner Bedrängnis und in deiner Enge, in deiner Furcht, die du erlebst. Dieses Ich bin bei dir, das äußert sich dann in deinem Leben ganz anders, als es sich bei mir äußert. Nur dass sich etwas äußert, diesen Mut möchte ich dir heute gerne machen. dass Jesus Ideen hat, in deinem Leben etwas Wunderbares zu wirken. Diesen Glauben hoffe ich heute Morgen durch das Wort Gottes so ein Stückchen aufrichten zu können. Denn Gott hat wunderbare Ideen. Er nimmt diesen mittendrin Elia und er sagt zu ihm im Vers 7 und im Vers 2, Entschuldigung, geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Das Wort Bach hier, hebräisch Nachal, heißt Winterbach. Wusstet ihr das? Ach, wusstet ihr schon, ja. Als ich das herausgefunden habe, ich bin voller Stolz zu meiner Frau gerannt. Guck mal, was ich herausgefunden habe. Das heißt Winterbach. Und sie war auch froh mit mir. Und jetzt kennt ihr das alles schon. Das ist doch gut. Also Winterbach. Der Winfried hat ganze Arbeit geleistet, merke ich schon. Er führt in der Regenzeit eben Wasser, ist aber gefährdet, dass er austrocknet, wenn dann die Dürre so langsam sich Bahn bricht und immer weiter reicht. Das ist doch interessant, dass er eine Idee hat. Er hat die Idee für Lia, jetzt setz dich an diesem Bach Krit und da wirst du schon sehen, was passiert. Das finde ich schön. Er sieht dich. Er sieht den Elia, diesen mittendrin Elia, den sieht er. Und er holt ihn raus und sagt, geh dahin und tu das. In allen Herausforderungen ist und bleibt Gott ein Gott, der uns sieht. Ich liebe diese Geschichte von dieser Hagar, die sich nicht ganz in Ordnung verhalten hat, die überheblich war. Und dann hat die Sarah sie rausgescheucht. Und sie liegt da in der Wüste. Und was soll sie jetzt tun? Was soll sie machen? Und der Engel des Herrn begegnet ihr. Und sie kriegt mutmachende Worte. Martin fragte mich, warum bist du so mutmachend? Unter anderem deswegen, weil Gott immer Mut macht. Klar sagt er auch mal, wo was nicht gut läuft. Aber seine Intention ist immer, ich möchte Mut machen zum Leben. Ich möchte Mut machen zur Buße. Ich möchte Mut machen, Wege einzuschlagen, die richtig sind. Gott ist ein mutmachender Gott. Und dann, nachdem sie das, so diese Begegnung hat mit dem Engel, der ist dann weg und sie ist aufgerichtet, innerlich aufgerichtet. Und dann sagt sie, El Roi, du bist ein Gott, der mich sieht. Mitten hier in dieser Wüste, wo mich keiner mehr sah, die wollten mich ja alle nicht mehr. Aber du hast mich gesehen, Herr. Ich kann mir vorstellen, dass Elia auch keiner mehr wollte. Stell dir vor, du kommst mit so einer Prophetie und dann wird dir auch noch wahr. Da bist du kein Lieblingsgast mehr im Hofstaat und auch nicht im Dorf oder wo er auch immer er lebte und wo er auch immer er hinging. Alle wussten, das sprach sich herum, der Buschfunk hat damals schon funktioniert, auch ohne Internet. Das ist er, dieser Elia. Der ist schuld, kriegt er nachher noch von Ahab zu hören. Du bist schuld, dass mein Volk hier, unser Volk hier am Abgrund ist. Du bist es schuld. Aber wenn alle Vorwürfe machen und keiner mehr so richtig sieht und keiner mehr so richtig mehr weiß, was jetzt zu tun ist und die richtige Hilfestellung geben kann, ist er immer noch El Roi, ein Gott, der mich sieht. Mir wird das schon reichen, wenn du heute Abend wiederkommst, aber heute Morgen erstmal aus dem Gottesdienst mit diesem Gedanken, mit diesem einfachen Gedanken, den wir ja kennen. Dafür müsste ich ja heute Morgen keine 4 Stunden gefahren sein, damit ihr das wisst. Aber manchmal ist es gut, dass wir uns miteinander erinnern, was dieser Gott ist, was für ein wunderbarer Gott er ist. Er sieht mich in meiner Not. Und er hat eine Idee. Gott sieht dich. In dem Mittendrin deiner Herausforderung. Und das Zweite ist dann eben, er versorgt sein Kind. Und er macht das auf ungewöhnliche Weise. Vers 4 heißt es, und du sollst aus dem Bach trinken. Und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Ups, ich beeile mich. Versorgen sollen. Er aber ging hin, tat nach dem Wort des Herrn, setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt, und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Gott versorgt sein Kind. Das tut er sehr ungewöhnlich hier an dieser Stelle. Nachher gibt es noch eine Geschichte mit einer Witwe, wo der Mehltopf nicht aufhört, das Mehl drin ist, und dieser Ölkrug, der hört auch nicht auf, der ist auch immer voll, das ist auch ungewöhnlich. Mich lange gefragt immer, wie ist das hier mit den Raben, warum nimmt er die Raben? Habe ich lange drüber, ich kann lange über Sachen nachdenken, auch ob sie wichtig nachher sind oder weiß ich nicht. Ich denke auf jeden Fall darüber nach. Nur gut, das sind Fleischfresser. Die einen sagen, die kümmern sich nicht um die Kinder, also eigentlich sind sie keine guten Kümmerer. Andere wiederum sagen, sie sind gute Kümmerer. Da kam ich auch nicht weiter. Und dann kam ich zu dem Ergebnis, weil Gott einfach wollte, dass Raben kommen und ihm Essen bringen. Das ist dann auch eine einfache Sache. Er versorgt sein Kind. Einfach auf seine Weise, weil Gott das so will. Hätte auch Tauben lassen kommen können oder Spatzen oder was auch immer, aber er ließ Raben kommen. Diese Situation hier erinnert mich an eine andere biblische Situation, die das Volk Israel in der Wüste einmal erlebt, als sie sehr viel Hunger und sehr viel Durst hatten. Sie hatten keinen Supermarkt dort und konnten nichts anpflanzen, und sie waren einfach angewiesen darauf, dass Gott sie versorgt. Und dann hat Gott nochmal so eine geniale Idee. Er sagt zu diesem Volk, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Also da kamen jetzt keine Raben, die was brachten, da hat er es einfach so gemacht. Und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln für den täglichen Bedarf. Und als das Volk das erste Mal sah, da sagten sie dann, Manhu! Was ist das? Manhu, daraus wurde dann das Manna. Manna lag dort. Damals in Israel, in der Wüste, bei dem Manna, hier bei unserem Elia, ist die äußerliche Atmosphäre öde. Traurig, trocken, da wächst nichts, da gibt es nichts. Und genau da hinein wirkt der lebendige Gott. Vielleicht bist du heute hier und du merkst, ich muss äußerlich versorgt sein, ich habe Mangel. Die meisten von euch werden vielleicht gut ausgesorgt haben, weiß ich nicht. Manch einer auch nicht. Immer wenn ich daran denke, über die Raben, wie sie was reinlegen, wie sie dem Elia Fleisch bringen oder wie Gott dieses Manna vom Himmel regnen lässt, und sie haben jeden Morgen vor ihren Zelten dort Manna, muss ich an eine Begebenheit denken, die ich sehr erstaunlich fand und sehr einprägsam für mein Leben. Als ich Bibelschüler war, der Wilfried war damals mein Dozent, zumindest zweimal im Jahr, glaube ich, bist du gekommen. Da waren wir sehr arm. Also nicht wir Bibelschüler, sondern wir als Eheleute, die Dani und ich. Ich sollte studieren, fuhr jeden Tag von Solingen nach Rade vorm Wald. Und die Dani hat versucht, als Erzieherin zu arbeiten. Das hat erst nicht so funktioniert. Dann hat sie eine Selbstständigkeit aufgebaut als Tagesmutter. Das warf so ein bisschen ab, aber zum Leben hat es hinten und vorne nicht gereicht. Und wir waren tatsächlich noch so klassische, richtig arme Bibelschüler. Nur, dass wir verheiratet waren, eine Wohnung hatten und eben, was man eben dann so braucht, um Sachen bezahlen zu können. Und ich weiß, einmal war es so eng. Das war schon bitter. Und ich fuhr unseren nach der Schule den Dozenten nach Wuppertal zum Bahnhof, gerade vom Wald Wuppertal, war nicht so weit weg. da kamen die Gastdozenten eben hin und fuhren dann mit dem Zug zurück und ich fuhr dann nach Solingen zurück. Und ich fahre auf unserem Parkplatz und ich mache die Klappe unseres kleinen, wir hatten so einen Nissan Micra, ganz, ganz klein, mehr konnten wir nicht, mache ich auf und da lag da ein 50-Euro-Schein. Aber genau in der Mitte von dem Wagen, von dem Kofferraum, genau in der Mitte, und der sah aus wie gebügelt. Also als wenn der gerade frisch aus der Presse war. Oh, da habe ich gesagt, Mist, jetzt hat er sein Honorar hier vergessen, der Dozent. Ich gehe hoch, sage, Schatz, guck mal hier, 50 Euro im... sagst, die können wir gut gebrauchen, aber sind nicht für uns. Ich rufe hinterher, hinter dem Dozenten, sage, hier, als ich ihn dann erreicht habe, du hast dein Geld hier vergessen. Guckt nach, nee, ich habe alles. Nee, du, 50 Euro müssen dir irgendwie rausgefallen sein. Also es lag wirklich genau in der Mitte, der war unberührt, das Ding. Nee, ich habe alles. Und wir haben Gott einfach nur nachher gepriesen. Denn offensichtlich, wahrscheinlich, jetzt kommt der Deutsche in mir hoch, wahrscheinlich, vielleicht. Oder dürfen wir es einfach mal annehmen, dass Gott wundersam Dinge geben kann? In dieser Phase hatten wir viele, nicht solcher Erlebnisse, aber anderer, kleinerer Versorgungswunder immer wieder erlebt. Einmal, das war ganz nett, da waren wir auch wieder sehr, sehr knapp und wir haben dann an einem Abend, nicht weil wir knapp waren, sondern einfach, weil wir es gemütlich uns gemacht haben, haben wir gesagt, komm, wir gucken nochmal alle unsere Hochzeitskarten durch und einfach mal zum Lesen jetzt, hatten da gar keinen Hintergedanken bei. Und wir lesen die so und ne, Tante so, Onkel so und wunderbar und auf einmal finden wir drin 10 Euro. Ich so, oh, den haben wir aber übersehen. Na gut, dann legen wir den mal zurück. Und wir machen weiter und dann fanden wir schon wieder was, war ein bisschen mehr drin, dann lagen wir, den legt man auch zurück. Nachher haben wir, glaube ich, weiß ich nicht, 300 Euro noch gefunden. Ja, jetzt gehen alle heute zurück. So. Komm Schatz, lass uns noch mal die Briefe durchgucken. Wo hast du sie hingetan? Ich muss sagen, das haben wir danach nie wieder so in dieser Zeit erlebt. Aber als wir das wirklich brauchten, da war unser Gott nicht kniebig. Und da hat unser Gott uns gesehen und uns versorgt. Und wenn er Raben schickt, um einen Elia zu versorgen, und wenn er Brot vom Himmel regnen lässt und plötzlich ist vor deinem Zelt etwas, warum soll er das denn nicht in unserem Leben auch tun? Wir können das ja nicht einfordern. Also jetzt geh morgen früh nicht raus und guck in den Kofferraum und sag, in Jesu Namen, 50 Euro liegt da. Das funktioniert ja nicht. Das war ja mein Weg. Ich habe damit ja auch nicht gerechnet. Ich bin immer noch am Zweifeln, war es wirklich Gott? Aber ich weiß, in dem Moment war es richtig und es war eine Versorgung. Ich kann dir nichts versprechen, darum geht es doch auch nicht. Es geht doch nur darum, sich hinzuhalten in seiner Armut, wie auch immer die aussieht, die innerlich oder äußerlich ist, in seinem Mangel und zu sagen, mein Gott, du siehst mich. Mein Gott, gib mir, was ich jetzt zum Leben brauche. Es ist gerade Dürre um mich herum, vielleicht auch innere Dürre, vielleicht auch geistliche Dürre, vielleicht auch menschliche Dürre, weil du angefochten bist von Menschen oder weil du im Ärger lebst oder im Streit. Da ist so viel Dünne, da ist so viel, was nicht wachsen kann, dass du dich Gott hinhältst, auch in diesen Abenden und ihm sagst, Herr, füll du mich ganz neu mit deiner Kraft, füll du mich ganz neu mit deinem Wachstum und mit deinem Gedeihen. Und du weißt genau, was ich brauche. Ich muss es dir eigentlich nicht mehr vorbeten. Euer Vater, sagt Jesus einmal, weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Wie gesagt, wenn wir Mangel erleben, auch äußeren Mangel, dann ist das nicht immer so, wie ich das mal erlebt habe. Das wäre schön. Aber es ist kein Prinzip. Da gibt es keine Zauberformel. Aber da gibt es ein ehrliches Hinhalten meines Herzens Gott gegenüber, meinem Vater gegenüber, von dem ich ganz genau weiß, dass er weiß, was ich brauche. Es gibt ein schönes Lied und ich habe den Martin gefragt, ob wir das vielleicht miteinander singen können zum Schluss dieses Sonntagmorgen-Gottesdienstes. Das heißt, bleibend ist deine Treue. Es ist ein älteres Lied, aber es ist ein wunderschönes Lied. Und vor allem diese Zeile, morgen für morgen, dein Sorgen, ich sehe. All meinen Mangel hast du mir gestillet. Bleibend ist deine Treue. Wo ich auch gehe, ob es mir gut geht, na dann ist Gottes Treue ja gar nicht so wahrnehmbar, weil sie einfach da ist, weil sie vielleicht normal ist. Aber wenn der Mangel dann da ist, wie auch immer er sich äußert, dann auf die Treue Gottes zu hoffen und zu bauen und zu sagen, mein Gott, du hast Elia versorgt, du hast Israel versorgt, du hast alle möglichen Menschen einfach versorgt und alle irgendwie unterschiedlich. Danke, Herr, dass ich das auch erleben darf. Ich möchte gerne beten. Herr Jesus, ich danke dir für die Zeit, die wir jetzt schon im Gottesdienst miteinander haben durften. Und ich danke dir, dass du damals den Raben geboten hast, Elia zu versorgen. Und nachher hast du einer Witwe geboten, ihn zu versorgen. Und die konnte das auch nicht und das hast du dann auch erledigt. Du bist so ein wunderbarer Gott. Ich danke dir für alle Versorgungen, die meine Familie erlebt hat bis zu diesem heutigen Tag. Und ich bitte dich, Herr, dass du unseren Glauben aufrichtest heute Morgen. Du siehst, wo ein Herz ist, was Mangel hat, wo eine Seele ist, die Mangel hat, wo ein äußerer Umstand so geworden ist, dass dein Kind einfach Mangel erlebt. Und ich danke dir, dass dein Blick auf diesem dein Kind gerichtet ist. Du bist und bleibst immer noch unser Gott, der uns sieht. Wir halten uns dir hin und wir bitten dich, wirke du in unserem Leben und wirke auch in den nächsten Abenden genau das, was wir brauchen. Du kennst unsere Herausforderungen in den unterschiedlichsten Themenfeldern unseres Lebens und ich danke dir, dass du da bist und dass du für jeden von uns eine gute Speise hast. Alle Ehre sei dir. Amen.